Na, klasse. Hier nochmal eine Nachlese zum letzten Mal, als ich nämlich meine Heckverkleidung da die Löcher gebohrt habe, was ich letztes Mal erzählt habe mit Malte, ist mir nämlich aufgefallen, dass mein Rücklicht nur noch an einer Schraube hing. Die andere hat sich wohl irgendwie losvibriert. Von daher, und das wäre etwas ärgerlich gewesen, wenn das Rücklicht da drunter gefallen wäre. Von daher ist es halt so, dass ich da auch nochmal die Zeit nutzen konnte, um das halt nochmal in Ordnung zu bringen, nochmal eine neue Schraube reinzudrehen, damit das wirklich wieder vernünftig in seiner Halterung ist. Es ist also immer gut, ab und zu mal zu gucken, ob noch alles da ist. Das ist so ein bisschen die Quintessenz, die ich da rausziehe. Ja, dann geht's jetzt mal los mit dem eigentlichen Cast.
So, Dille, willkommen zu einer neuen Episode von Frys Schrauberzeit. Thema heute: Ölwechsel. Und zwar muss in die CBR 600F PC35, also die Karre, die ich habe, SAE 10W40 rein. Und ich habe mir mal überlegt, dass ich mal so ein bisschen rausfinden möchte, wofür eigentlich diese ganzen Abkürzungen stehen und was es eigentlich bedeutet. Und ist jetzt 10 besser als 10W40 besser als 5W40 oder 20W60 besser als 10W40 oder wie hängt das eigentlich zusammen? Dröseln wir das mal ein ganz bisschen auseinander. Die erste Abkürzung SAE stand früher mal für Society of Automotive Engineers. Das war so eine gemeinnützige Organisation, die, also im Bereich Technik und Wissenschaft, die sozusagen den Fortschritt der Mobilitätstechnologie hat sich da gewidmet, um das irgendwie voranzutreiben und so einheitliche Standards zu schaffen. Ursprünglich war das nur auf die Automobilindustrie fokussiert. Mittlerweile machen die es aber wohl auch für Luftfahrtstandards. Und deswegen ist der Name dieses heute ein bisschen anders. Und zwar heißen die jetzt SAE International, weil International ist halt Luftfahrtstandard, keine Ahnung. Das ist sozusagen so eine Organisation, die sich dafür kümmert, dass Automobilindustriestandards geschaffen werden und eingehalten werden. Witzigerweise war der erste Präsident Andrew L. Ryker, das ist so ein bekannter Rennfahrer und Automobilpionier. Und der erste Vizepräsident war Harry Ford. Der übrigens, jetzt wird es ein bisschen politisch, nach seinem Rückzug aus seiner Company, hat eine Zeitung herausgegeben, Dearborn Independent, die halt eher so durch antisemitische Artikel und Judenhetze und Immigrantenhetze und so weiter aufgefallen ist. Also, naja, sympathischer Typ. So viel dazu. Das heißt, SAE ist einfach nur so eine Organisation, die Industriestandards schafft. Das ist sozusagen der erste Teil. Der zweite Teil ist 10W. Was bedeutet das eigentlich? Wenn man das auf also Nachfüllölkanistern irgendwie liest, steht da immer 10W-40 oder CW-10W-40. Und in diesem Fall bewegen wir uns, klar, es geht ja hier um Ölwechsel, also geht es um Öle. Und das bedeutet, wir widmen uns den Viskositätsklassen, weil das ist sozusagen das, was Öle auszeichnet. Das ist kein Qualitätsmerkmal, aber die haben einfach verschiedene Viskositäten. Das ist einfach so. Weil eine Viskosität bezeichnet die Zähflüssigkeit von Flüssigkeit und Gasen. Zusammengefasst sind das Fluide. Und das ist ja genau das, was hier zum Tragen kommt. Je höher die Viskosität ist, umso dickflüssiger ist das Fluid. Zum Beispiel Honig. Honig hat eine sehr hohe Viskosität, eine sehr, sehr hohe Zähflüssigkeit. Und eine niedrige Viskosität hat zum Beispiel Wasser. Ist ein sehr dünnflüssiges Fluid. So, die Frage ist jetzt natürlich, wie hoch muss denn meine oder wie niedrig muss denn meine Viskosität sein, damit ich das in meine Karre kippen kann? So. Und da gabelt sich dieses 10W40 einmal in 10W und 40 auf. 10W ist eine bestimmte Niedertemperaturviskosität. Und die sagt quasi, bis wann ein Öl noch pumpbar ist im Minusgradbereich. Da gibt es Viskositätsklassen von 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W und so weiter. Und das W steht immer für Wintereignung. Das heißt, Öle, die bla 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 W haben, sind auch wintergeeignet. Die kann man also auch bei Minustemperatur fahren. Und was bedeutet, ist pumpbar bei minus x Grad Celsius? Das ist in so einer Norm festgelegt. SAE J300 heißt die. Und die gibt genau an, wann das Öl noch als pumpbar gilt und bei 10W ist das bei minus 30 Grad, bis zu minus 30 Grad. Das heißt, mit der Karre, wenn man dieses Öl drin hat, kann man auch noch bei minus 30 Grad fahren. Jetzt sieht man, minus 30 Grad kann Motorrad fahren, aber das ist sozusagen das unterste Maß der Stange, wo sich das bewegt. Sodele, da ist der gute Petz gerade reingestolpert in die Garage, El Presidente. Wo waren wir stehen geblieben? Richtig. Tiefstemperatur. Also sozusagen, das ist das eine Ende der Skala. Diese minus 30 Grad bei 10W40 ist das so. Oder bei diesem 10W ist das so. Jetzt gibt es natürlich noch die andere Seite der Skala, nämlich den positiven Bereich. Und da ist das so, dass es da auch wieder eine Norm gibt, selbstverständlich. Die ist auch in dieser SAE J300 festgehalten. Und die definiert auch verschiedene Viskositätsklassen, wie dünnflüssig sie quasi bei 100 Grad Celsius sind oder wie die Viskosität ist bei, oder das Fließverhalten ist bei 100 Grad Celsius. Gibt es zum Beispiel Viskositätsklasse 8 und 12 und 16, 20, 30, 40, 50, 60, was auch immer. Und je kleiner die Zahl ist, umso dünnflüssiger ist das, also niedrige Viskosität. Und je höher das ist, umso dickflüssiger ist das, also hohe Viskosität. Wir bewegen uns also zwischen Wasser und Honig im übertragenen Sinne. So, und diese Viskosität wird gemessen bei 100 Grad Celsius, habe ich schon gesagt. Auch wenn es sozusagen der Fall ist, dass ein Motor auch höhere Temperaturen erreichen kann, zum Beispiel 120 Grad oder 130 Grad, das Maß der Dinge sind diese 100 Grad Celsius. Und da zum Beispiel dieser SAE 40, das ist der letzte Teil aus diesem 10W40, ein Fließverhalten bei 100 Grad Celsius von 12,5 Quadratmillimeter pro Sekunde bis 16,3 Quadratmillimeter pro Sekunde. Dass man einfach mal so eine Vorstellung hat, in was da quasi gemessen wird. Und je dickflüssiger das halt ist, umso höher ist halt auch die Viskosität. So. Das heißt, ich habe quasi eine Viskositätseigenschaft bei niedrigen Temperaturen, zum Beispiel 0W40. 0, also je kleiner die Zahl vor dem W ist, umso niederer ist sozusagen der Minusbereich. Das sind, glaube ich, immer so 5 Grad Unterschied oder sowas. Und auch bei höheren Temperaturen, zum Beispiel 10W60, da definiert die 60, dass es auch noch bei höheren Temperaturen halt nicht zu dünnflüssig ist, sondern dass die Viskosität bei 100 Grad Celsius immer noch höher ist, weil sonst hast du keinen Schmierfilm mehr. Wenn der Schmierfilm halt abreißt, dann hast du quasi Wasser. So könnte man das vielleicht sagen. Also ich bin ja echt kein Experte, aber so lese ich das hier raus. Und das wiederum bedeutet, dass sowas wie 10W40, 10W60, 0W40, das sind Mehrbereichsöle. Das heißt, die können in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Von minus 30 Grad, sagen wir mal, bis 100 Grad. Okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen, ne? Aber die haben sozusagen dann auch noch, das ist sozusagen abhängig vom Motor, der da benutzt wird, dass auch noch die entsprechende Viskosität vorhanden ist, die der Motor braucht, um sinnvoll zu funktionieren, damit ich auch einfach noch einen sinnvollen Ölfilm habe und nicht irgendwie, sonst kann ich auch Wasser reinkippen, das ist ja auch irgendwie Quatsch oder sowas. So, das heißt so viel dazu. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wozu dieses SAE 10W40 ist. Das dröselt sich auf in niedere Temperatur und höhere Temperatur und gibt quasi an, in welchem Bereich man sich da bewegt. Wo die Viskosität noch so ist, dass sie benutzbar ist für den Motor und bis wie viel Grad Celsius im Minusbereich sich das Öl noch benutzen lässt, also noch pumpen lässt. So. Jetzt, wenn man auf diesem Kanister weiterguckt, dann sieht man zum Beispiel sowas wie teilsynthetisch oder vollsynthetisch oder was auch immer. Und da drängt sich also ein bisschen die Frage auf, was bedeutet das denn eigentlich? Also Mineralöl, also Öle werden halt in erster Linie erstmal sind Mineralöle, das sind quasi, die kommen so aus der Erde, sind unbehandelt, werden destilliert, verkauft, zack, bumm, fertig. Und dann gibt es noch synthetische Öle. Und das gabelt sich so ein bisschen auf, oder sozusagen die teilsynthetischen sind Mineralöl und Additive. Ich bin kein Chemiker, aber die Additive sind irgendwelcher chemischer Hotshit, der zum Beispiel Korrosionsschutz, Verschleißschutz, Oxidationsschutz, erstmal generell Mehrbereichsöle ermöglicht, ja, weil Öl friert halt nur mal bei einer bestimmten Temperatur und durch diese Additive kann ich diese Temperatur halt weiter nach hinten ziehen, also negativer machen, sagen wir mal. Wenn ich das halt möchte, zum Beispiel bei 0W versus 25W. Und das liefert eine längere Lebenszeit des Motors in Summe. Das heißt, durch diese Additive kann ich das Öl meinen Bedürfnissen entsprechend anpassen. Und das wiederum bedeutet, dass der Motor eine längere Lebenszeit hat, dass man nicht so oft Ölwechsel machen muss, was auch immer. So, jetzt kommt natürlich auch noch so ein bisschen die Frage auf, kann ich eigentlich Öl mischen? Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt 10 bis 40 Jahre Motor, gucke irgendwann nach und sehe, ups, das Öl, das ist irgendwie, da ist Öl verbraucht worden, das heißt, das ist am unteren Ende der Skala und da muss ich also Öl nachfüllen. Jetzt weiß ich aber vielleicht gar nicht, dass ich 10 wie 40 drin habe, sondern ich weiß halt, was weiß ich, 10 wie 40, 10 wie 60, 10 wie 50, irgendwie sowas. Kann ich jetzt auch noch schnell zur Tanke holen, 10 wie 40 nehmen, da reinkippen, fertig. Also prinzipiell geht das, obwohl es da so ein bisschen kontroverse Meinungen gibt. Weil die eine Meinung ist zum Beispiel, das geht, kein Problem. Die andere Meinung ist, dadurch werden diese Additiven oder wird die Wirkung von diesen Additiven so ein bisschen vermindert. Ich habe da gleich mal ein Beispiel für, dann kann man das vielleicht noch ein bisschen besser nachvollziehen. Und eigentlich oder sozusagen prinzipiell kann man zum Beispiel sowas wie 10 wie 40 mit 10 wie 60 mischen. Die Zahl vor dem W oder die Zahl nach dem W sollte halt gleich sein, weil damit mache ich das Öl erstmal nicht schlechter. Wenn ich jetzt ein Öl habe, was in beide Richtungen über meine Grenzen hinausgeht, dann kann es halt sein, dass sich das nicht mehr so gut mischen lässt, beziehungsweise dass diese Additive nicht mehr die entsprechende Wirkung entfalten. Und dadurch halt der Motor seinen Schaden erleidet. Ich weiß nicht, wie gut die Additive an sich sozusagen mischbar sind, aber das ist so ein bisschen dieses der grobe Bereich, in dem man sich da bewegen kann, sage ich mal. Das heißt, 10 bis 40 lässt sich prinzipiell mit 10 bis 60 mischen. Und wenn man da so ein bisschen was reinkippt, würde ich sagen, ist es auch erstmal gar kein Problem. Generell gilt natürlich immer, wenn der Hersteller sagt, da muss 10 bis 40 rein, würde ich bei einem Ölwechsel da auch immer 10 bis 40 reinhauen. So. Es sei denn, ich bin halt Vollprofi und kann halt sagen, ich nehme halt 10 bis 60, weil in dem Metier, in dem ich mich hier bewege, zum Beispiel im Rennsport oder sowas, da ist das vielleicht irgendwie besser, wenn die Viskosität da höher ist, weil die Motoren da tendenziell heißer werden oder sowas. So, jetzt kommen wir zu dem Mischen nochmal zurück. Und zwar münzt das so ein bisschen so eine Frage. Nehmen wir mal an, wir mischen sowas wie 10W40 mit 0W40. So. Das heißt, die Minustemperatur ist kleiner, nämlich bei 0W40 ist das minus 40 Grad, im Gegensatz zu 10W40, da ist es minus 30 Grad. Jetzt mische ich diese beiden Öle im Verhältnis 1 zu 1. Wie verhält sich das denn im Grenzbereich? Also beide sind sozusagen bis minus 30 Grad kompatibel, weil minus 30 Grad kleiner ist als minus 40 Grad. Minus 40 Grad kleiner ist als minus 30 Grad und deswegen geht bis minus 30 Grad, würde ich sagen, ist erstmal kein Problem. Aber was ist, wenn wir diese Gradzahl überschreiten? Flockt denn der Teil des Öls, der nur bis minus 30 Grad kompatibel ist, flockt der irgendwie aus? Gefriert der? Wird der irgendwie hart oder so? Vielleicht kann das einer von euch mal beantworten. Das würde mich mal interessieren. Und das adressiert auch so ein bisschen die Frage, inwieweit man das mischen kann. Wenn man das hier im Sommer fährt oder so bei diesen Temperaturen, dann würde ich sagen, ist es nicht so ein Problem, als wenn man sich mehr in diesen Grenzbereichen bewegt. Dann könnte das eher zu einem Problem sein. Weil ein Teil des Öls wird halt nicht durch Zugabe eines anderen Teils des Öls, nimmt ja automatisch diese Eigenschaften an, würde ich jetzt so für mich sagen. Vielleicht ist es aber auch ganz anders. Und wir haben hier einen Ölexperten oder eine Ölexpertin, die das mal ein bisschen ausdröseln kann. Das wäre ganz interessant. So, letzte Frage. Wohin mit dem alten Zeug? Na, jetzt habe ich mal einen Ölwechsel gemacht. Und jetzt habe ich das, mein Altöl halt irgendwie und jetzt kippe ich das auf jeden Fall nicht in den Vorgarten oder in meinen Hintergarten oder so, sondern die Leute, die Öl verkaufen oder die euch Öl verkaufen, sind verpflichtet, dieses Öl wieder zurückzunehmen. Da gibt es eine, das ist Paragraph 8 in der Altölverordnung und da gibt es Absätze, die genau regeln, dass Leute, die Öl verkaufen, auch sowas wie Bremsflüssigkeit oder sowas wie Filter, also Ölfilter oder Getriebeöl oder so ein Krams, die müssen das auch wieder zurücknehmen. Das heißt, wir kaufen das jetzt, das Öl bei Firma X, tauschen das und können dann nachher wieder mit unserem Kassenbon zu Firma X gehen und sagen, hier, ich habe das Öl bei dir gekauft, das ist jetzt das Altöl, nimm das wieder zurück. Und die sind verpflichtet, das zu tun. Und dann ist auch sichergestellt, dass sie das ordnungsgemäß entsorgen. So, ich verlinke das alles doch mal in den Shownotes, dann kann man es jetzt erst nochmal genau nachlesen. Einfach, dass man da so einen Überblick mal kriegt, wenn man das irgendwie möchte. So, jetzt viel graue Theorie. Gucken wir mal eben ins Handbuch. Ich bin nämlich seit neuestem Besitzer des Honda CBR 600F 1999 bis 2000 Werkstatt-Handbuchs. Ich habe dir das mal gezeigt. Und da gibt es nämlich auf Seite 37 eine Anleitung, wie das mit diesem Motoröl ist. Da steht zum Beispiel sowas wie, alle 12.000 Kilometer bedarf das Öl einer Erneuerung, mindestens aber einmal pro Jahr. Und das ist auch so der Grund, warum ich das mache. Ich habe wahrscheinlich letztes Jahr mit dem Teil von diesem Jahr noch nicht 12.000 Kilometer gefahren, aber davor stand die Karre relativ lange und ich habe jetzt auf jeden Fall einen Clear Cut. Ich weiß jetzt genau, ich habe dann und dann das Öl gewechselt, da kann ich ein Jahr abzählen, beziehungsweise 12.000 Kilometer. So, das ist jetzt genau der Punkt, an dem ich mich da orientieren kann. Hier wird auch gesagt, dass das Motoröl immer in Verbindung mit dem Filter gewechselt wird. Das würde ich halt auch immer tun, wenn ich das Motoröl wechsle, würde ich auch immer den Filter noch mit wechseln. So, und was ich habe als, das ist so ein, also ich weiß nicht, das ist nicht so eine richtige Wissenschaft, aber ich habe so eine, ich tausche auch immer noch die Ölablassschraube und zwar habe ich immer eine mit Magneten oben dran. Das mit so Metallspänen und so aus dem Motorraum irgendwie noch mit angezogen werden. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, was ich da halt benutze. Das heißt, ich habe da immer noch, tausche quasi das Öl, ist ja irgendwie klar, den Filter und die Ölablassschraube. Das sind sozusagen die Dinge. Wobei, die Ölablassschraube muss ich mal gucken, ob ich die vielleicht mehrfach verwenden kann. Da muss ich nochmal nachrecherchieren, weil die original drinne ist, zumindest war das bei meiner letzten CBR so, die hatte auf jeden Fall nicht diesen Metall oder diesen Magneten oben dran. Und ich hätte gerne diesen Magneten, das ist halt, wie gesagt, einfach, dass man da irgendwie diese Metallspäne nochmal irgendwie rauszieht, die sich da unter Umständen abreiben, und dadurch, dass alles ein bisschen sauberer wird, das ist so ein bisschen der Grund, warum ich das halt habe. Das ist sozusagen für mich, also ich habe einfach ein besseres Gefühl, wenn ich das mache. Und jetzt weiß ich auf jeden Fall auch, in Anlehnung zu letztes Mal, als ich die Verkleidungsschrauben getauscht habe, die Verkleidung links und rechts an der Seite vorne am Motor heißen Bauchverkleidung. Die muss man nämlich beidseitig abnehmen, weil auf der rechten Seite ist das Ölschauglas und auf der linken Seite ist die Ölablassschraube. Warum das nicht beides auf einer Seite ist, entzieht sich meiner Kenntnis, aber es ist halt so. Das heißt, es muss halt auch wieder die Verkleidung runter. Jetzt hatte ich Glück, jetzt habe ich noch nicht wieder drauf gemacht, weil ich wusste ja, dass ich noch Ölwechsel machen muss oder möchte. Und deswegen sind die auch daneben, aber kann man sich schon mal merken, die müssen beide runter. Aber da steht ja auch alles im Werkstatthandbuch. Und das Weitere, was noch wichtig ist, ist, dass das Öl bei betriebswarmer Maschine getauscht oder abgelassen werden sollte. Weil dann habt ihr so die ganze Schlotze, die sich da irgendwie sammelt, die ist durch das aufgewirbelte Öl sozusagen noch so ein bisschen im Öl gebunden. Und wenn man das Öl dann ablässt, dann wird das sozusagen ein bisschen mehr mit rausgewaschen und kann sich nicht in so kleinen Fitzeläckchen irgendwie festsetzen. Also auf jeden Fall nicht so sehr. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum man das macht. Vorsicht, das Öl ist heiß. So, jetzt gucken wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Ölfilter wechseln, bla bla bla, bla 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 bla. Gut, dann würde ich sagen, ich habe alles vorbereitet. Ich mache einmal eine kleine Tour, aber hier einmal im Block, damit das Öl ein bisschen auf Temperatur kriegt. Und dann wechseln wir den Quatsch mal. So, ich bin von meiner Tour wieder da. Das Öl hat jetzt ungefähr so 40 Grad. Ist vielleicht nicht ganz so, könnte ein bisschen höher sein, aber okay, ist jetzt halt so, weil ich habe jetzt auch kein Bock, jetzt ewig gar nicht die Gegend zu eiern. Ich muss nämlich ultra dringend tanken. So, Ölablassschraube los. Natürlich, Feuerauffangverhältnis drunter. Aufgebockt muss sie sein, steht auch alles im Werkstatthandbuch. Und das Problem ist, dass der Auffangbehälter so ein bisschen kollidiert mit dem Hauptständer und mit der Ölablassschraube. Was bedeutet, dass man den Auffangbehälter nicht so weit runterschieben kann, dass sozusagen direkt von oben drauf läuft, sondern es läuft so ein bisschen von schräg oben läuft das quasi ein bisschen rein, das Öl. Das wiederum führt dazu, dass so ein bisschen was daneben gehen kann. Das war zumindest bei mir der Fall. Der Lifehack darf es nächste Mal, ist einfach so einen Trichter zu nehmen. Der fängt nämlich auch die Ölablassschraube drauf, weil dieses Trichterröhrchen wahrscheinlich kleiner ist als diese Ölablassschraube. Und dann kann man das damit einfach umlenken direkt da rein. Dann saugt man hier nicht so rum. Ich muss es gleich noch alles mit Bremsenreiniger bei Schicki machen. Und wie ich halt dachte, ist, oder wie ich es halt vermutet habe, ist, dass die Original-Ölablassschraube, die hat nicht so einen Magneten dran, sondern das ist einfach oben plan. Und weil ich ja schon vermutet habe, habe ich deswegen eine mitbestellt.
Die ist auch schon drin. Muss ich gleich mal losdrehen, weil man soll offensichtlich diesen Ölfilter, der noch nicht gewechselt ist, weil die Krümmer noch sehr heiß sind, soll man erst wechseln, wenn man, oder man soll diesen Ölfilter wechseln mit entfernter Ölablassschraube. Und erst nachdem der Ölfilter wieder drauf ist, der neue, soll man ja mal mitwechseln, wird auch diese Ölablassschraube wieder reingeschraubt. Da habe ich auch ein bisschen geguckt, wie das ist eigentlich so mit wie vielen Newton man diese Ölablassschraube anzieht oder anziehen sollte. Da steht, habe ich hier jetzt auf jeden Fall, glaube ich, nicht drin gelesen. Vielleicht habe ich auch es auch überlesen. Aber machen wir mal kurz uns ein Bild davon. Das wird in den Motor reingeschraubt, das ist eine Metallschraube und innen drin ist so ein Kupferring. Wir wissen ja bestimmt, Kupfer ist relativ weiches Metall. Das ist sozusagen der Teil, der das abdichtet. Und wenn man die jetzt mit, sagen wir mal, gut Kraft irgendwie, da muss natürlich nichts abreißen, aber so normal anzieht, dann drückt sich das Kupfer halt zusammen und die Schraube geht erstmal nicht, das ist übrigens eine linksdrehende Schraube, habe ich vorhin festgestellt, ich habe mich jetzt in die falsche Richtung gedreht. Und da, weil das Kupfer quasi zusammengedrückt wird, dichtet es das halt ab. Und das ist sozusagen der Ding, oder so wie das funktioniert. Das heißt, aber mit dem kräftigen Druck anziehen, dann sollte das eigentlich halten. Also ist eigentlich das Hält-Inhalt auch so. So, das heißt, ich werde jetzt erstmal Ölfilter wechseln und dann neues Öl reinkippen. Dann mal kurz die Karre anwerfen, dass sich das so ein bisschen verteilt. Dann mal gucken, ob alles dicht ist. Und dann schauen wir mal, was es sonst noch so zu berichten gibt. Sodele, Öl ist gewechselt. Was auf jeden Fall die nächste Anschaffung hier werden wird, ist ein Ölfilterwechselschraubenschlüssel. Ich weiß nicht, wie man das richtig beschreibt. Weil wir sowas nämlich nicht haben in der Garage offensichtlich, oder ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden und musste jetzt den alten Ölfilter ein bisschen mit der Kneifzange oder mit so einer Wasserpumpenzange malträtieren, damit ich den loskriege. Aber das ist halt nicht so im Sinne des Erfinders. Und deswegen wird das mal so ein bisschen nächste Anschaffung. Für mich auf jeden Fall. Und was auch noch ein bisschen Panne war, war, dass mein Trichter, den ich mir dazu geholt habe, ein bisschen zu klein ist. Ich habe halt nur so einen kleinen Trichter ohne so einen flexiblen Schlauch dran. Da muss ich nochmal gucken, ob ich das nochmal irgendwie umbastel oder so, dass ich dann mal so ein, mir aus dem Baumarkt irgendwie einen Schlauch hole, der so ein bisschen, den man da rumklemmen kann. Weil das Problem war, dass, wenn das aufgebockt war, kriegte man da nicht so richtig gut Öl rein, weil das alles sozusagen unten im Trichter hängen blieb. Also musste ich das auf die Seite stellen, auf den Seitenständer, erstmal locker 3 Liter reinkippen, da muss 3,3 rein, wenn man den Ölwechsel macht und 3,7, wenn man den ganzen Motor zerlegt. Und dann ist es halt so, dass ich dann diese 3 Liter reingekippt habe und erstmal aufgebockt habe, wieder geguckt habe, okay, wie geht das? Dann nochmal die 0,3 reingekippt habe, dann auch nochmal kurz ablaufen lassen, geguckt haben durchs Schauglas und jetzt ist das sozusagen am oberen Ende der, also da gibt es ja mal im Schauglas mal so einen Bereich und da ist jetzt am oberen Ende genau dran und wenn ich da jetzt eben die Tage nochmal eine Probefahrt mache, dann checke ich das danach nochmal. Was immer ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass man aber für die Seitenverkleidung abnehmen muss. Aber na gut, so ist das. Ja, vorhin auch nochmal alles hier mit Bremsenreiniger sauber gemacht, damit das alles ordentlich ist. Das geht jetzt eher an die Jungs, die auch in der Garage sind. Ich habe noch ein bisschen 10W40 über, wer also noch mal ein bisschen sich davon bedienen muss oder möchte, darf das gerne tun. Und in dem schwarzen Auffangbehälter ist noch das Altöl drinne. Das kippe ich oder gebe ich wie gesagt zurück, wenn sich das hier mit dieser Corona-Geschichte ein bisschen gelegt hat und die ganzen Läden wieder aufhaben, wenn ich weiß, was ich mit dem alten oder mit dem nicht verbrauchten Öl mache, ob ich das irgendwie umfülle in eine andere Kanne oder so, dann muss ich noch mal schauen. Aber das ist auf jeden Fall jetzt erstmal so ein bisschen der Plan. Genau. Ich habe die Schraube jetzt auch nochmal mit Drehmomentschlüssel angezogen. Das sind 29 Newtonmeter. Auf jeden Fall das interessiert. Ist auch alles ganz genau erklärt. Und der Ölfilter wird, wie gesagt, nur so handwarm angezogen. Ja, so von daher war das alles relativ stressfrei. Ein bisschen kompliziert, was wie gesagt mit dem Trichter. Aber das hat auch alles gut funktioniert. Zwischendurch einmal laufen lassen, weil als ich die auf die Seite gekippt habe, also am Seitenständer, 3 Liter reingekippt habe, dann aufgebockt habe, war quasi das Schauglas alles voll, wo ich dachte, oh nee, habe ich doch vielleicht 4 Liter reingekippt, weil ich mich verzählt habe, aber nein, einmal Motor laufen lassen, da hat man schon gesehen, dass sich das alles gut verteilt und das sollte man zwischendurch auch mal wieder machen. Einmal Motor anwerfen, dass sich das Öl überall hin verteilt und dann kann man dann auch mal gucken, wie sozusagen das in echt ist. Ja, so von daher, das war's in meinem Ölwechsel, habe ich jetzt auf jeden Fall wieder neues Öl drin und kann jetzt genau zurückdatieren, wann ich das gemacht habe. Fürs nächste Mal. Steht nämlich mal so, dass alle 12.000 Kilometer, habe ich schon erzählt, meine ich zumindest, bin ich mir nicht sicher, egal. Alle 12.000 Kilometer oder mindestens einmal im Jahr machen. Bei dieser Ölablassschraube, da ist ja so ein Kupferring drin, hatte ich vorhin schon erzählt, und der muss auch mindestens alle 3 Ölwechsel gewechselt werden. So, ich habe jetzt auch einmal, wie gesagt, die neue Schraube da drinne, Clear Cut, damit ich genau weiß, wann ich was gemacht habe. Und von daher ist erstmal wieder ein To-Do weiter, ein To-Do weniger auf meiner Liste. Vielleicht kommt noch eine Bremsflüssigkeit dazu, Bremsbeläge wechseln, sowas halt. Vielleicht müsste ich auch nochmal überlegen, ob ich nochmal wie sinnvoll sauber mache. Dann muss ich nochmal gucken. Mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Läuft doch.